Willkommen jetzt zu unserer Kulturpresseschau heute Morgen mit Marius Kaller. Und wir beginnen unseren Rundgang durch die Feuilletons mit der FAZ. Die kümmert sich heute intensiv um die Landwirtschaft, insbesondere in Deutschland. Und aus welchem Grund macht sie das?
Nun, weil es sonst keiner macht. Ach so. Warum hat die Landwirtschaft in unserer Gesellschaft einen so geringen Stellenwert, wird da gefragt. Und es heißt weiter, die Belange der Bauern seien in Deutschland gar nicht kulturfähig. Anderswo aber sei das anders. Die Vereinigten Staaten zum Beispiel, da gibt es einmal die Country-Musik und dann auch noch ein Konzertprojekt wie etwa Farm Aid, wo auf die schwierige Lage der Farmer hingewiesen wird und alles kommt, was in Rock und Pop auch nur Rang und Namen hat. Oder Frankreich, die haben immerhin so jemanden wie Michel Houellebecq, der landwirtschaftliche Belange verschiedentlich in seinen Romanen verhandelt hat. Der Mann ist ja auch diplomierter Agronom, doch hierzulande, die Autoindustrie wird gehätschelt, wer mit Namen von Gewicht macht sich für die Bauern stark. So also die Klage hier, die Landwirtschaft habe hier eine zu geringe gesellschaftliche Relevanz, eine kulturelle Einbettung und Strahlkraft jenseits folkloristischer oder anderer realitätsferner Gepflogenheiten gebe es so gut wie gar nicht, meint und klagt Edo Rehns, der resümiert. So wird das nichts mit Vorstellungen, wie Mensch, Tier und Umwelt irgendwann mal zusammen gedeihlich leben können.
Gar kein so uninteressanter Aspekt. Vielleicht schreibe ich einfach mal einen Country-Song für die deutschen Bauern. Das wär's doch mal.
Wäre ein Anfang.
Willkommen zur Süddeutschen Zeitung. Nächste Woche erscheint ein neues Album der Patcher Boys. Aber diese Neuerscheinung ist gar nicht unbedingt der Anlass für diesen Artikel. Worum geht's denn?
Nein, nicht nur. Eigentlich ja eine urbritische Band, die Patcher Boys. Die großen Perfektionisten des superschlauen Synthesizer-Pop werden sie genannt. West End Girls, It's the Sin und so weiter. Große Hymnen haben sie geschrieben. Und siehe da, sie haben dem Vereinten Königreich den Rücken gekehrt und Domizil bezogen in Berlin. Und das dann auch verarbeitet. Sie besingen auf dem neuen Album zum Beispiel die U1 in Berlin. Und sie haben herausgefunden, dass sie ein Party-Train ist und haben auch nichts dagegen, dass die neuen Songs als Kommentar zum Brexit gehört werden. Inwieweit ihre Flucht nun mit dem Brexit zu tun hat, verrät der Artikel nicht. Sie besingen auch Wedding in Berlin. Das ist dann nach dem Hochzeitsmarsch von Mendelssohn Bartholdy allerdings so, dass sie nach den ersten zwei Takten einfach abschneiden und eine, wie Jan Kettwiss formuliert, fette Party-Bass-Drum reinknallen. Ja, muss man irgendwann mal anhören. Die scheinen auch deutsch zu singen. Also Party in Berlin statt Tristesse im UK, der musikalische Exit zum Brexit. Vielleicht ja nicht die letzten, die der Boris Johnson-Insel da den Rücken kehren.
Willkommen zur Welt. Die druckt heute einen schwerwiegenden Vorwurf ab. Die Philosophie beschäftige sich kaum mit der Sexualität und das sei ein folgenschwerer Fehler. So heißt es da. Wie wird das argumentiert?
Nun, Charlotte Sass stellt da fest, verstehen können wir das, was in der Sexualität so alles passiert, nicht wirklich. Einfach weil vieles unwiederbringlich im Unbewussten stattfinde und alle Versuche, sich das dann auch bewusst zu machen, alsbald scheitern würden. Vieles erscheint immer nur als Verdrängtes und einige seien sich alle nur darin, dass es keinen Kern der Sexualität gäbe. Jedenfalls gehe es bei der Psychoanalyse über viele Fragen, die zumindest ein wenig Klarheit bringen, in der Philosophie hingegen Fehlanzeige. Es gibt wichtige Theorien wie die Gender Studies, so die Autorin, die hätten sich aber von der Philosophie abgespalten, was fatal gewesen sei. Einiges Theoretische ist da schon im Angebot, doch es ist viel zu wenig und viel zu grundsätzlich. So ist also hier die Forderung, die bleibt, die Sexualität nicht der Psychoanalyse zu überlassen, sondern in der Philosophie mal gründlicher zu erkunden. Und vielleicht ist die Einsicht, wir wissen es nicht so genau, was alles da am Werke ist, ja bereits das Ergebnis. Denn das Wissen, dass wir nichts wissen, das fällt ja tatsächlich in die Kernkompetenz der Philosophie. Insofern macht das doch irgendwo Sinn.
Ja, und zum Schluss die Oscar-Nominierungen in Hollywood. Es ist ja mittlerweile eigentlich jedes Jahr das Gleiche. Heiße Diskussion, unrepräsentativ, Männer, Weiße, so lauten die Vorwürfe. Die Taz hat sich da heute eine besondere Seite ausgedacht. Worum geht's da?
Ja, tatsächlich immer jedes Jahr das Gleiche. Aber die Taz hat da die schöne Idee, also ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Sie hat das mal visualisiert. Also 456 Oscars, das sind 456 Oscar-Figuren, alle auf einer Seite abgedruckt. Alle, die jemals in der Kategorie Beste Regie nominiert worden waren. Und das sind wirklich viele, wenn man sich die ganzen Oscars so anguckt, darunter 5 Frauen. Und die sind dann als rote Oscar-Figuren dann da drin, also wirklich 5 von 456. Und wenn man das im Bild sieht, sieht man auch, wie absurd das ist. Also das ist tatsächlich mal ein Hingucker. Auch 2020 ist ja wieder keine Frau in dieser Kategorie dabei und nominiert. Vielleicht sollte man diese schöne Idee, dieses Bild da, dieses Taz-Bild einfach mal hinfaxen oder irgendwie mal hinschicken. Das ist auf jeden Fall ein Augenöffner gewesen.
Und es waren wirklich nur 5 nominiert, also nicht 5, die einen gekriegt haben, sondern 5, die jemals nominiert wurden.
Hier steht 5 Nominierte in der Kategorie Beste Regie.
Augenöffnete Grafiken in der Taz. Vielen Dank, Marius Kaller.
Die hr2 Kulturpresseschau. Weitere Kulturthemen auf hr2.de.